So, welcome back zum Navigator Podcast. Ich hoffe, ihr seid ready für eine neue Episode. Heute haben wir ein gutes Trio am Start gehabt. Rechts von mir der Janos Bucher, den kennt ihr aus bereits bekannten vorherigen Episoden. Er ist der, der bei uns Head of Finance ist und die ganze IT gestaltet und vor allem eben auch immer wieder neue Software am Testen ist und daher gute Inputs bringen aus unserer Sicht. Und vis-à-vis war Dominik Steiner gewesen. Er ist der Head of Account Management bei den iSolutions. Die machen recht grosse IT-Projekte. Er ist vor allem eben auch im Account Management und Sales tätig. Hat aber sehr coole Trends mitgenommen, generell zu Business Software, zu Technologien, wie das eben auch Startups sollten nutzen, was sie sich müssen durchdenken, wenn sie Business Software anwenden. Und ist selber noch Regierungsratskandidat im Kanton Nidwalden für die FDP. Daher haben wir mit ihm verschiedene Touchpoints. Ich glaube, es ist sehr eine coole Episode geworden, auch wenn vielleicht das Thema auf den ersten Blick gar nicht so spannend tönt. Aber ich wollte einfach mal empfehlen, reinzuhören. Es war mega gemütlich, mega spannend, verschiedene Perspektiven. Gemütlich zum Zuhören. In dem Sinn, ganz viel Spass und bis bald. Das ist der Navigator Podcast. Jetzt geht's los. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Wir sind heute ein gutes Trio hier im Aufnahmeraum. Studio kann man noch nicht gerade sagen, es ist gleich noch unser Meetingraum. Aber der Janosch ist da, den ihr schon bestens kennt. Und der Dominik Steiner, den ihr jetzt gerade kennenlernt. Wir reden über Business Software und über Startups und Entwicklungen in diesem ganzen Feld, wo vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spannend klingt. Aber ich bin überzeugt, wir werden coole Gespräche haben. Ich hoffe, wir sind ready.
Yes, auf jeden Fall.
Yes, absolut.
Cool, ich würde sagen, zuerst mal eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht, Janosch, willst du schnell ein, zwei Sätze sagen?
Genau, die kennen mich, die meisten. Auch schon rum gewesen, auch schon geredet. Ja, genau, ich habe vor einem Jahr angefangen. Jetzt ist es ein Jahr mittlerweile. Und leite hier die ganze Administration und Finanzen, also mit den Business Softwares zu tun. Beziehungsweise habe ich auch so implementiert, weil vor einem Jahr, als wir angefangen haben, war es wirklich einfach noch so eine Kartonbox gewesen, wo alles Papier drin war und wir hatten gar nichts gehabt. Und letztes Jahr sind wir ein bisschen weiter, werden wir heute sicher auch thematisieren.
Also wir haben eine Software gehabt, muss man sagen, wir sind nicht nur komplett analog unterwegs.
Wir haben eine Software gehabt,
aber ein bisschen Chaos halt eben schon. Genau. Und dann haben wir eben externe Person. Dominik, cool bist du da. Erzähl schnell, wer bist du, was machst du, was packt dich so gerade so an im Leben?
Sehr gerne. Recht herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, darf ich heute bei euch sein und mit euch zusammen so einen Navigator-Podcast machen. Eben, mein Name ist Dominik Steiner, ich bin doch jetzt schon seit über 20 Jahren in der IT unterwegs. Ich habe vor allem mit Geschäftsapplikationen zu tun. Also habe damals im 2001 den Schritt gemacht, weg von der Industrie. Bin zu einem ERP-Hersteller gegangen und seither beschäftige ich mich grundsätzlich mit Geschäftsapplikationen. Ganz am Anfang mit den stieren ERP-Lösungen. Damals war so eine Zeit, gewesen, wo man sich vorstellen kann, wo sehr viele Unternehmungen mit ersten Digitalisierungsschritten angefangen haben und die professionellen ERP-Lösungen eingeführt haben. Damals hat durchaus auch noch ein kleines Unternehmen, sage ich jetzt mal, so ein System eingeführt, à la SAP, wie man das heute auch kennt, vom Funktionsumfang her. Und mittlerweile lernen wir ja, dass die Welt viel agiler und schneller geworden ist. Du hast mich noch gefragt, was mich im Augenblick bewegt. Ich bin auch noch politisch unterwegs und stecke da in einem Wahlkampf drin, genau. Was sehr eine spannende Lebenserfahrung ist. Und auch da sieht man, wie sich ja die Welten schneiden. Oder? Zum einen wird das Leben immer digitaler, es wird agiler, es wird auch, sage ich jetzt mal, schnelllebiger. Wir wollen ja heute von überall her Zugang haben auf alle Informationen, über alle Formfaktoren, wie man immer so schön sagt. Also always on, always, sage ich jetzt mal, im Business-Sinn. Also mit einem Fuß im Geschäft, mit dem anderen Fuß in der Politik und mit dem dritten Fuß im Privatleben.
Ja. Genau, du bist ja genau bekannt, dass man weiss, ja, Dominik ist einer, der sich eben auch für die Digitalisierung einsetzt, da eben auch im Kanton Nidwalden und einiges kann anreissen oder auch jetzt schon angerissen hat. Ich habe da gerade so eine spontane Frage, und zwar, wenn ich mir überlege, gewisse Behörden und einfach so, ja, klassisch vielleicht auch im Kanton oder so, die haben Systeme irgendwann mal aufgebaut und hast du das Gefühl, das sind so Organisationen, die dann sehr Mühe haben, wirklich mal komplett einen Wechsel zu machen, weil das sind komplexe Systeme, die immer laufen müssen, die dann vielleicht nicht so mutig sind, etwas anzupassen im Vergleich zu vielleicht eben ein Unternehmen mit vielleicht 500 Leuten, die sagen, okay, heute oder diese Woche werden wir das ändern. Wie nimmst du das so wahr? Ich habe das Gefühl, manchmal arbeiten die mit System gefühlsmässig von 1997.
Definitiv.
Ich glaube, manchmal sind die Systeme sogar noch älter. Also, ja. Bei gewissen ist der Kern vermutlich noch aus den 60er Jahren. Übrigens bei SAP ja auch. Also, wenn man schaut, wie SAP entstanden ist, dort ist ja der Kern basiert ja immer noch auf dieser ganzen ABAP-Geschichte. Und ABAP ist eine Entwicklersprache, die in den 60er Jahren erfunden worden ist. Und ein Großteil der heutigen SAP-Kern, der grosse Teil des SAP-Kern, basiert immer noch auf Entwicklungen aus den späten 60er, Anfang 70er Jahre. Aber deine Frage war ja mit den Verwaltungen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, je grösser und komplexer eine Organisation wird und je mehr Applikationen miteinander verknüpft sind, umso anspruchsvoller wird es, einen Modernisierungsschritt zu machen. Das sehen wir ja auch bei den Grossbanken. Wenn man heute zum Beispiel einen UBS oder Credit Suisse anschaut, dann haben die im Kern haben die auch noch Applikationen, also ihre zentralen Buchungssysteme. Mhm. Das sind Systeme, die in den 70er Jahren entwickelt worden sind. Und die werden sie einfach nicht los. Wieso werden sie nicht los? Weil dort innen ihre Gesamtwertschöpfung läuft. Klar haben sie außenrum mittlerweile ein Ökosystem geschaffen, mit absolut wo absolut modern ist, wo auf, ich sage jetzt mal, all die Möglichkeiten bietet, die man heute auch kennt. Aber im Kern innen läuft immer noch ein uralter Motor. Der läuft robust, der läuft Tag für Tag, der läuft rund. Aber den Motor bringt man nicht weg. Und ich glaube, das ist in der Verwaltung genau das gleiche Problem. Die Verwaltung kommt von mir aus gesehen noch die Herausforderung hinzu, dass wir immer noch keine EID haben. Das ist eigentlich so das zentrale Element, wo man braucht, damit man sich kann authentifizieren kann. Also wie wir es auch kennen heute, wenn ich in einen Webshop gehe, Digitec Galaxus zum Beispiel, dann muss ich mich mit einem Benutzerlogin authentifizieren. Mhm. Womöglich habe ich noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, um sicherzustellen, dass ich bin und nicht eben ich bin du oder du bist ich etc. Mhm. Und das fehlt uns in der digitalen Welt heute vom E-Government. Mhm. Und ich hoffe stark, dass wir das in der Zukunft irgendwann werden überkommen. Und das zweite Element, wo uns in dem Sinn fehlt, dort, ist eine zentrale Datenplattform. Und ich sage immer, es sind die drei Elemente. Oder? Das eine ist die Identität, die es braucht. Das andere ist die Datenplattform, wo wir gemeinsam unsere Daten können drinnen ablegen und wieder auch können gemeinsam darauf zugreifen. Und das dritte Element ist nachher eine sichere Architektur, die eben sicherstellt, dass nur die Leute dürfen auf die Daten schauen in dem Prozessschritt, wo sie auch berechtigt sind. Und wenn die drei Elemente gegeben sind, dann kann man in dem Sinn, sage jetzt mal, eine zukunftsfähige Architektur bauen. Mhm. Und das fehlt heute noch bei vielen Unternehmungen, aber eben auch in der öffentlichen Hand.
Vielleicht mal schnell den Spagat machen zu uns, zu Neoviso. Also, eben, wir haben uns recht weiterentwickelt. Wir haben eben, wie gesagt, am Anfang fast nichts gehabt. Du kennst wahrscheinlich jetzt, also Dominik, du kennst die Businesswelt oder die Business-Software-Welt von, hey, wir müssen auch schauen, dass die Firmen sich verändern und neu denken und ein bisschen mutig sind. Wir haben eigentlich auf die grüne Wiese starten. Janosch, was ist so dein Zugang zu Business-Software gewesen? Also, was löst das bei dir so aus?
Also, was du jetzt gesagt hast, Dominik, das hat jetzt gerade drei Sachen triggert bei mir. Und zwar die drei Sachen, die du gesagt hast, mit Sicherheit, mit der zentralen Datenablage und wer darf wo zugreifen. Das sind so Sachen, wo ich angefangen habe. Wir hatten das Bexio. Darauf haben wir einfach mal alle Rechnungen und so geschrieben. Dann haben wir auf Google haben wir alle also Datenablage, wo wir alles drauf haben. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen gebraucht. Und dann haben wir das ein bisschen optimieren, ein bisschen mehr mit Bexio verschaffen. Und wirklich einfach mal so ein bisschen aufgebaut. Aber so das Thema Sicherheit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch weißt, Janik. Wir sind, glaube ich, im November ist eigentlich ein Mail gekommen, wo irgendeine Person an mich, die bei uns arbeitet, die aber nicht die Person war. Oder ich habe ihm das Mail rausgelassen, aber nicht ich war. Und dann bin ich zuerst zum Jahr nicht kennen und gesagt, ja, das bin nicht ich gewesen. Und dann habe ich mich eigentlich ein bisschen schlau gemacht und gesehen, dass man im Google auch einstellen kann, dass alle 90 Tage das Passwort ändern muss. Und so Sachen, das wäre mir nie Sinn gekommen, dass das überhaupt so ist. Man hat es halt einfach gemacht, auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Oder mein Vater kommt auch zwischendurch wieder heim und sagt wieder, ja, jetzt habe ich wieder irgendeine Kombination aus irgendeiner Zahl und irgendeinem Namen von bekannt, irgendetwas so halt zusammendichtet. Und ich muss sagen, stimmt, bei uns wäre das wie so gar kein Thema gewesen, die Sicherheit. Und jetzt bin ich gerade letzte Woche bin ich angefordert worden, bei mir wieder das Passwort zu ändern, damit wir eben auch diese Sicherheit gewährleisten können. Weil das so kleine Themen sind, wo du jetzt gesagt hast, eben, das braucht es. Aber für uns in unserer Unternehmung, oder, das ist nicht etwas, wo du gerade als erstes daran denkst. Oder auch, wer hat auf was Zugriff. Ich meine, das sehen wir ja jetzt manchmal noch. Wir haben bei uns, die Struktur jetzt sind wir immer noch am Aufbauen. Jetzt mit der GL, die wir jetzt mehr oder weniger fixen so haben, mit den Head-Offs, die wir jetzt aufgebaut haben. Aber wer hat auf was Zugriff? Also wer hat die HR-Ordner in Sicht, die noch entscheidend ist, weil dort relativ persönliche Daten sind. wer hat Zugriff auf alle Aufträge oder hat man Zugriff auf die Finanzen? Hat nicht jeder Zugriff? Hat nicht nur ich Zugriff als Finanzchef oder einfach nur irgendwie drei, die Zugriff haben? Das sind so Sachen, wo das kannst du auch nicht nachlesen, weil es steht nirgends für die Finanzen, ist in einem Unternehmen der und der zuständig.
Ja, machst du einfach,
machst ein bisschen etwas, nachher musst du es wieder anpassen. Aber du denkst wie im ersten Moment denkst nicht daran, weil du zuerst denkst, gut, ich muss zuerst eine Datenablage haben, wo jeder einfach Zugriff kann haben. Und dann musst du auch so Sachen von hinten fragen.
Du passest erst dann Sachen an, wenn es zu einem Problem wird. Oder? Genau. Also du gehst nicht vor, Regeln aufstellen oder so, ach, um das sollten wir uns kümmern. Ich habe eigentlich das Gefühl, ja, sind wir genug sicher unterwegs und funktioniert das, aber irgendwie funktioniert es bisher.
Bis jetzt funktioniert es.
Aber eben, wir können ja genau mit dem Learning by Doing extrem schnell vorwärts machen auch und lassen es nicht einschränken. Dominik, hast du das Gefühl, das ist so ein grosser Erfolgsfaktor also von Startups? Also nicht, dass wir ein Tech-Startup per se sind, aber wir sind ein Unternehmen, das etwas machen, wo andere auch machen, aber neu können starten und neu entwickeln. Dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, weil die wirklich von null auf können, das neue die Architektur in dem Sinn aufbauen.
Absolut. Und ich habe das auch schon in meinem Leben öfters gesehen. Oder? Das ist immer so Agilität versus Sicherheit. Oder? Auf der einen Seite will man schnell, effizient, effektiv sein, aber auch agil logischerweise. Oder? Wir starten auf der grünen Wiese, wir fahren da etwas aufbauen. Und auf der anderen Seite hat man die Ansprüche von Compliance, von Governance und so weiter, wo man dann anfängt sicherstellen, dass eben nicht jeder alles sieht, sondern dass nur die Leute das sehen, die sie auch effektiv berechtigt sind zu sehen. Das ist das Problem, wo vor allem die grossen Unternehmen sich damit heute umschlagen. Oder? Die sind auch gewachsen, wie ihr auch. Die sind irgendwann gross geworden und grösser geworden und noch grösser geworden und haben in diesem Wachstum müssen anfangen, Spielregeln etablieren. Und die Spielregeln sind dann zum Teil so stark etabliert worden, dass sie sich am Schluss sogar anfangen aufheben gegenseitig oder im Weg stehen. Mhm. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen die Herausforderung, die jedes Unternehmen auch hat. Zum einen von der totalen Vertrauensgesellschaft zu einer, sage ich jetzt mal, kontrollierteren Umgebung sich zu etablieren, bis dann vielleicht sogar zu einer überregulierten Unternehmung zu werden. Und ich habe das selber auch schon in meinem Leben dürfen, für grosse Unternehmungen tätig sein, wo dann eher überreguliert waren, oder? Wo wirklich jeder Schritt, sage ich jetzt mal, klar in einer Policy vorgegeben war, wo man vielleicht auch irgendein Qualitätsmanagementsystem hatte, das alles umschrieben hat. Und das hemmt. Da verliert man nachher Speed und Agilität. Und darum sieht man heute auch, wenn man schaut, die ganz grossen Tech-Konzerne, was machen die? Die holen so junge Start-ups rein. Weil sie einfach die Innovationskraft nicht mehr haben. Oder? Es geht dann am Schluss effektiv auf Kosten von der Innovation. Auch. Und ich glaube, der Spagat ist der, den ihr jetzt auch macht. Oder? Wir wachsen, wir wollen professioneller werden auf der einen Seite. Wir wollen vielleicht auch stärker anfangen, automatisieren und effektiver werden in den Backoffice-Prozessen. Aber gleichzeitig eben die Innovationskraft und Agilität nicht verlieren. Das ist der Spagat, wo man sich drinnen bewegt.
Janus, hast du das Gefühl, du bist in der Rolle, wo, wenn etwas Neues einführen musst, dass in gewisse Sachen bremsen werden, obwohl wir ja nur 21 Leute sind?
Nein, also grundsätzlich probiere ich auch wirklich, wenn man etwas überdenkt oder etwas neu macht, dann probiere ich es auch, oder die Agilität nicht zu verlieren und auch die Mobilität. Weil es auch irgendwo durch, du Janik, dort der Erste bist, wo wenn etwas nicht passt, wieder kommt und sagt, es muss sofort gemacht werden und jetzt, und wir machen es einfach, scheißegal, wie es rauskommt, sondern einfach mal machen. Und von dem her grundsätzlich probiere ich schon, wenn möglich, immer irgendwie den Spagat zwar zu machen, aber eher auf der Seite von der Agilität zu bleiben. Und bis jetzt hatten wir noch nichts gehabt. Ich muss sagen, das verlangsamt uns jetzt. Sondern wir sind immer noch in dieser Phase, habe ich das Gefühl, wo uns jeder Prozess, den wir optimieren oder anpassen, oder auch wenn wir eben mit der Software etwas probieren, neu zu gestalten, wo uns nur verbessert. Es sind zum Teil vielleicht ein Schritt mehr. Also es ist ein Schritt mehr, aber ein Schritt mehr bringt uns schlussendlich mehr Zeit, weil er ein kürzerer Schritt ist als ein anderer oder als einen allein vorher gewesen wäre. Aber ich habe es gleich schon zwei, drei Mal gemacht, auch wenn ich so die Prozesse durchgehe oder probiere, einen Prozess zu ändern. Jetzt gerade zum Beispiel, wir haben das Thema Budget, ist immer so ein Thema auch bei unserem Tool, das wir haben, eben Bexio. Dort haben wir eigentlich die ganzen Finanzen drin. Wir haben dort auch Projektmanagement mittlerweile eigentlich mehr oder weniger dort drin genommen. Also das ganze Budgetierungstool oder auch Projektcontrolling ist noch relativ schwierig, weil Bexio ist so eine Mittellösung für das. Also es ist nicht so ganz fix fertig. Es ist auch, wie wir vielleicht später noch kommen, es hat noch so die Zusätze, die Add-ons, die kannst du zum Teil dazu bringen. Aber es ist so wie nichts fix fertig. Und du hast vorher gesagt, je mehr das Test, desto komplizierter wird es auch. Darum würde ich mir dann auch manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass es so eine zentrale Plattform gibt. Aber dort merke ich jetzt auch, jetzt hast du wieder einen Schritt mehr, wo ich momentan gerade ein bisschen dran bin, was die Budgetierung anbelangt, wo du wieder alle musst informieren musst. Dann kann es sein, dass du vielleicht in einem ersten Schritt ein bisschen langsamer wirst. Aber nachher, dadurch, dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen als junges Unternehmen sind, das haben wir ja vorher schon, bevor dem Podcast, haben wir nachher diskutiert. Ich sage, mit eher jüngeren Leuten kannst du einen Prozess vielleicht auch eher schneller wieder schneller machen. Und dadurch, dass wir nicht so viele sind. Wo ich mir aber gut vorstellen kann, dass wenn 50 oder 100 Leute bist und die Leute auf diesen Prozess wirklich drauf hocken, dass es halt länger geht, dass so ein Prozess wieder schneller wird.
Ja, und die Abhängigkeiten nehmen natürlich auch zu. Oder? Es ist, je mehr Leute du hast, eben, umso mehr Verantwortlichkeiten hast du auch, die verteilt sind. Es hat dann plötzlich dein Head-Off, der dann sagt, du, aber in meinem Bereich budgetiere ich, oder? Da musst du mir nicht sagen, wie man budgetiert, etc. Und dort habe ich schon öfters auch festgestellt, dass es halt auch da braucht es kollaborative Ansätze, kollaborative Lösungen, oder? Dass man so etwas kann zur Verfügung stellen kann, ihm kann aufzeigen, schau, wir haben jetzt mal eine Projektplanung gemacht für die nächsten 6 Monate, schaut das an, passt das auch mit eurer Auslastung zusammen, haben wir die Leute, haben wir auch die richtigen Fähigkeiten, haben wir den Ortreingang und so weiter, das sind so die Fragestellungen, die ich denke auch ihr euch damit umschlägt.
Ja, voll. Also, das ist eine grosse Frage. Und ich frage mich spezifisch auch wirklich, was für Fähigkeiten müssen wir da rein haben. Also, was holst du extern rein? Oder? Und welche Funktionen solltest du eben auch da rein haben? Ich meine, du musst dich mit dem ganzen Zeug auseinandersetzen, hast aber nicht wirklich einen technischen Background.
Gar nicht.
Und darum, glaube ich, ist es ja mega ein Kern-Erfolgsfaktor, wenn du jemanden hast, der das immer wieder zusammensetzen kann. Du hast das bisher einfach immer gemacht, oder? Hast dich aber auch mega müssen mit dem auseinandersetzen. Aber was gut war, wir haben jetzt mehr auf Bexio genommen und haben es dort ein bisschen zentralisiert. Wie ist denn bei deinen Kunden? Haben die jetzt die auch? Ist es immer mehr Sachen, die zentralisiert wird? Oder immer mehr, ja, nein, wir können dort viel besser eine Schnittstelle oder eine API bauen, die dann irgendwo geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, das sind so Pendelbewegungen. Wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre plus minus anschaue, dann war das immer ein Hin und Her. Gewesen. Oder als ich damals bei Navision Software gestartet habe, dann war es so der Trend, gewesen, wegzukommen von diesen heterogenen Landschaften. Wir hatten damals irgendeine FIBU-Lösung, wir hatten vielleicht eine PPS-Lösung, wir hatten eine Lagerbewirtschaftungslösung. Also wir hatten viele Datensilo mit all ihren Vorteilen. Oder? Die sind in ihren Lösungsbereichen sind die Lösung absolut top gewesen. So ein bisschen Best of Breed war damals auch Stichwort gewesen, versus eben monolithische Lösungen. Und das Produkt Navision ist ähnlich wie das Bexio auch so eine kleine, schlanke, überschaubare All-in-One-Lösung gewesen. Die ist, ich sage immer, überall gut gewesen, aber nie wirklich perfekt. Und da hat es Unternehmen gegeben, die gesagt haben, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Lösung, die, sage ich jetzt mal, breit, gut aufgestellt ist, aber nie wirklich den Tiefgang hat. Und über die Jahre haben sich all die Lösungen nachher weiterentwickelt. Und das ist lustig, das ist auch bei SAP so. Oder SAP hat auch irgendwann mal mit einer Problemstellung angefangen und ist dann so breit geworden, dass das Produkt heute eigentlich alles abdeckt, was vorstellbar ist auf diesem Planeten. Oder was man mit einer betriebswirtschaftlichen Lösung machen kann. Aber zum Nachteil natürlich, dass man dann zum Teil gefangen ist in diesen Lösungen. Und deine Frage war ja, ist der Vorteil eigentlich eine All-in-One-Lösung versus eben eine Lösung mit vielen Schnittstellen? Und meine Antwort ist eigentlich die, es sind Pendelbewegungen. Eines kommen wir wieder mit diesen All-in-One-Lösungen und dann schlägt das Pendel zurück. Das heisst, wir wollen die Best-of-Breed-Lösungen, also für jeden Fachbereich, für jedes Thema die beste Lösung. Und dann ist man wieder mit diesen Schnittstellen-Thematiken konfrontiert und dann schlägt es wieder retour. Ja. Und heute ist ja so der grosse Trend auch Richtung No-Code, Low-Code zu gehen. Also das heisst eben, dass Leute, du hast vorhin gesagt, der Janosch, der in dem Sinne kein Techniker ist, der nicht ein Informatiker ist, das ist ja der Anspruch, wo die Business-Software heute haben, dass das Business kann seine Einstellungen vornehmen, dass nicht ich zum Beispiel jetzt als Informatiker muss in ein Unternehmen und dir sagen, okay, dann wir können das programmieren, wir setzen das um, jetzt gehen wir in den Keller runter, in den Maschinenraum und dann stellen wir einen neuen Diesel hinstellen, sondern dass man oben in der Schaltzentrale kann sagen, oh, da hinten hat es noch einen neuen Knopf, den Knopf tun wir jetzt aktivieren und mit dem kommen neue Funktionalitäten dazu. Also das No-Code, Low-Code-Thema, das ist ein ganz grosses Thema von den letzten Jahren und ich glaube, das wird immer mehr kommen, einfach die Befähigung vom Business, dass das Business selber das kann bauen, machen, umsetzen, was es braucht, damit es erfolgreich und effektiv kann sein
kann. Du weißt ein bisschen, was wir bei uns alles machen. Wir haben ja schon zusammengearbeitet. Und wenn du jetzt hörst, wo wir stehen, eben Bexio, der Rest ist auf Google, Was haben wir noch?
Klokodo haben wir, Klokodo. Das ist so wie ein Add-on für Bexio.
Genau, wo echt, aber das ist eben auch so ein Trend, also, wo du geschrieben hast, ERP App Stores, wo du gewisse Funktionen einfach als Service kannst abgreifen. Das ist zum Beispiel Klokodo, Zeiterfassung, Ferien und so. Was haben wir sonst noch? Ist das
ja,
so?
Wir haben wir eigentlich nicht. Ja,
genau. Und einfach so, klar, Adobe, aber das ist mehr einfach halt mehr für Creatives. Was wäre jetzt, wenn ich jetzt dich als Head of Informatik und Business Software und so hat, was wären jetzt Sachen, die du dir würdest überlegen, wo du mir würdest sagen, Janik und Janosz, ey, da müsst ihr euch in den nächsten 12 Monaten ein bisschen einlesen und euch auseinandersetzen.
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es eine cloudfähige Lösung ist heute. Oder? Ich sehe einfach riesen Vorteile von Cloud-Umgebungen versus On-Premise-Umgebungen aus einem ganz einfachen Grund. Es ist always on, es ist skalierfähig, es ist ausbaufähig und meistens ist auch noch ein kommerzielles Modell dahinter, das genau auch für Start-up-Unternehmen attraktiv ist. Also, dass man in dem Sinne eigentlich nur die Leistung zahlt, die man auch effektiv bezieht. Also, Cloud ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Mit der Cloud zusammen kommt nebst der Agilität nachher in der Regel auch noch eine ganze künstliche Intelligenz mit. Sehr viele von den modernen Cloud-Applikationen haben bereits auf der Plattform, aber sei das Microsoft, sei das auch Google etc. haben sie noch künstliche Intelligenz, also die Fähigkeit von der künstlichen Intelligenz, die sie mitliefert. Und das bietet nachher sehr viel Zusatznutzen, weil man dann die Daten, die man im Unternehmen erzeugt, kann mit dieser künstlichen Intelligenz analysieren lassen. Es tut einem dann vielleicht Vorschläge machen, je nachdem, was man aktiviert. Und aus diesen Vorschlägen heraus kann man nachher wieder, wir nennen das dann gerne Next Best Action definieren. Also vorstellbar wäre zum Beispiel, dass es einem das Mahnwesen könnte helfen, automatisieren, weil es halt vielleicht sagt, bei diesen Kunden ist jetzt irgendwie die Zahlung noch nicht eingegangen, aber das ist eigentlich ein Kunde, der sonst immer gezahlt hat. Jetzt tun wir doch dem vielleicht noch einen Reminder schicken. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ein gutes Beispiel für künstliche Intelligenz, mehr für Automatisierung. Yeah. Aber da mit diesen Elementen kann man natürlich nachher seine Prozesslandschaft ganz einfach, eben auch wieder No-Code, Low-Code, das Stichwort, kann man nachher optimieren und das Unternehmen auch seine Prozesse schlanker halten oder bestehende Prozesse automatisieren. Dann sehe ich immer mehr auch das Thema Mobility, oder? Jetzt gerade in der Pandemie auch gesehen, die Leute wollen nicht mehr zwingend immer von einem Ort aus arbeiten, sprich vom Arbeitsort, sondern der Arbeitsort kann heute irgendeine Ferienwohnung sein, das kann aber auch daheim sein, das kann vielleicht auch mobil auf dem Weg an die Arbeit sein, etc. Also das ist wieder der Vorteil von modernen Cloud-Applikationen, dass die Leute von überall her können sicher auf die Unternehmensapplikationen zugreifen und dort ihre Arbeitsschritte erledigen. Das sind, glaube ich, so die drei Themenbereiche, die ich glaube, wo jetzt ganz wichtig sind, vor allem für Unternehmungen, wie ihr eins sind.
Ja, das ist etwas, was ich auch mega schätze an dem, was wir jetzt haben, weil Bexio ist halt so eine Cloud-Lösung, wo mit dem Server einfach kannst auftun, was halt wie eine Webseite ist eigentlich. Ja. Und ich weiss noch, beim vorherigen Arbeitgeber haben wir mit Messerli zusammengearbeitet, auch ein Schweizer Anbieter. Und dort habe ich, wenn ich von daheim aus gearbeitet habe, ich musste so auf einen Server zugreifen. Und dann habe ich habe jetzt ein Apple-Produkt, oder? Und dann bist du in so eine Windows-Umgebung reingekommen und hast dich mit Citrix müssen mega umständlich anmelden und dann hat so ein Bild verzogen, weil der Server anders eingerichtet ist als mein MacBook. Und dann habe ich mir gesagt, also so, ja, schaffst schon von daheim, aber es schaffst nie gleich wie, wenn du einfach kannst, Webseiten auftun kannst. Für uns als Unternehmen ist es wirklich so genial. Also, was ich mir jetzt so gar nicht wünschen würde, aber das ist so ein Next Level, das kannst du oder ja, habe ich jetzt bei Bexio nicht, dass man sogar eine App hat. Also wirklich, dass ich unterwegs nicht arbeiten drauf, aber nur schon die Zahlen kannst du kontrollieren, wenn mal etwas musst, schnell führen suchen. Also mega oft, wie ich auch im Geschäft bin, gut, das ist vielleicht ein bisschen Faulheit, aber ja, das wünsche ich mir einfach, wenn ich in diesem Büro inne bin, also und der eine fragt, hey, wer das budgetiert, dass ich das eigentlich vom Handy schnell auftue, zack, ich sehe es gerade und ich muss über am Laptop die Webseite noch auftun. Das wäre so wirklich, das wäre so das Endziel von...
Dort ist halt einfach so wieder die Schnittstelle Google und Bexio, oder? Ich meine, wir haben halt Google hat eigentlich nichts zu tun mit Bexio, oder? Also jetzt auch bei uns nicht. Wirklich, wir haben nicht irgendwelche Tabellen oder irgendwas verknüpft, gar oder? Nicht. Das ist jetzt halt die Frage, da hast du ein zwei Systeme, oder? Und die Leute, ja, vielleicht müsste Bexio gewisse Funktionen ergänzen, ich weiß es auch nicht.
Ja, vielleicht kann man es auch, und ich bin einfach noch zu wenig beschlagen drauf. Oder ich müsste auch viel mehr noch, das habe ich mir schon ein paar Mal vorgenommen, und dann, die Zeit ist nicht immer rum, aber so, all die Add-ons kannst du durchlesen, ja, bei dem App Store. Das Geld ist nicht schon Tools, aber wie du sagst, dass die Pendelbewegung, die du vorher beschrieben hast, die beschreibt eigentlich auch sehr gut meine alle 2 Wochen Pendelbewegungen. Mhm. Weil ich immer wieder das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, komm, wir dann das so einen neuen Add-on probieren. Mhm. Und dann 2 Wochen später denke ich so, aber eigentlich müsste ich das alles in einem hineingehen. Und wirklich, das Pendel habe ich wirklich, das schlage ich hin und her zwischen mehr Add-ons, verkomplizierteres, mache wieder nur alles zentral. Ja, das ist immer so ein Hin und Her, wo ich nicht weiss, was schlussendlich wirklich das Beste ist.
Ja, das ist auch ein Thema, das wir jetzt beschrieben haben, oder? Die Apps, und da gibt es mittlerweile auch, da gibt es ja ganze Ökosysteme. Also ich weiss zum Beispiel, von Microsoft bietet ja das an. Microsoft selber hat ja in ihrem ganzen Office 365 oder Microsoft 365 Umfeld, wie es ja heisst, hat es zum Beispiel mit Power BI oder der Power Plattform genau auch die Möglichkeiten, dass du kannst sagen, oder ich greife auf meine Datenquellen zu, und die Datenquellen, das könnte das Bexio sein, das könnte aber auch vielleicht sonst noch irgendeine Applikation sein, und aggregiert die Informationen zusammen und gibt dir dann das wieder auf einer Mobile-App raus. Und das sind nachher die Ökosysteme, die immer wichtiger auch werden. Oder wie tun die Cloud-Applikationen heute miteinander Daten austauschen, Informationen austauschen, um nachher eben dir als Benutzer das Leben einfacher zu machen. Du sagst es richtig, das ist das, was ich auch bei vielen von unseren Kunden erlebe und sehe. Die wollen je nach Schritt oder Thematik, wo sie stehen, wenn sie auf einen Blick gerade sehen, wie steht es mit meinem Business. Und nachher vielleicht können sie in einen weiteren Klick drin drücken und sehen, aha, ich habe da Lieferschwierigkeiten. Ah, okay, wieso? Ah, ja, weil mein Lieferant A nicht geliefert hat. Das ist natürlich eine wertvolle Information, und das macht dich extrem entscheidungsstark, weil du nachher auch kannst Entscheidungen fällen auf Basis von Daten und Informationen, die aus deinem Kernsystem rauskommen. Und das ist heute schon, das hat die Qualität der Entscheidungen massiv beeinflusst, wenn du als Unternehmen genau das kannst machen.
Ich glaube, das ist ja das, was viele sagen, so der grosse Wert, jetzt als neue Firma zu starten, ist ja nicht nur dabei, irgendwo zu sagen, wir können von der grünen Wiese aus starten und wir machen es clever, sondern vor allem, ich kann meine Daten von Anfang an strukturieren, klar zusammenfügen und nicht 27 verschiedene Systeme, dass ich gerade, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz und so geht, das viel schneller kann nutzen als eben andere Firmen, die jetzt aber beide Firmen wahrscheinlich noch nicht so nutzen. Aber du kannst von Anfang an das Zeug strukturieren. Das suchen wir ja auch so möglichst, wenn eine Tabelle nur einmal. Heute Morgen haben wir doch darüber geredet, über das Offertenwesen. So, wir haben gemerkt, hey, wie viele Offerten oder Vorkonzepte so schicken wir raus. Das kann irgendein gewisser Indikator sein, hey, wie viel Arbeit kommt auf uns zu. Da haben wir uns auch mega schnell überlegt. Ah, ja, oder ich habe dann so gesagt, ja, vielleicht müssen wir halt dort noch Tabellen machen, wo wir dann das schnell eintragen. Dann hast du auch richtig gesagt, nein, wir haben Bexio, wir müssen das brauchen als Single Point of irgendwas, wie
nennt man das? Truth.
Genau, Single Point of Truth. Single Truth. Und mit dem eigentlich schafft. Und dann bist du extrem schnell auch gewillig oder so bereit, ja, komm, machen wir schnell etwas auf der Seite. Das darf dann eben nicht sein.
Ja, das ist ganz ein guter Punkt, den du anschneidest, Janik. Oder? Das ist gerade, ich sage jetzt mal, für ein Beratungsunternehmen, wie ihr ja auch sind, oder ein Dienstleistungsunternehmen. Es fängt mit dem an, wie viele Offerten habe ich draussen? Was haben die vielleicht für einen Sales Stage, wie man so schön sagt? Mhm. Wo stehen die im Verkaufszyklus drin? Ist der Kunde noch breit am Schauen? Oder ist er schon ganz gezielt mit euch am Lösungen finden, kurz vor dem Abschluss etc.? Und das ist immer eine Indikation nachher auch, wie sieht es mit dem Arbeitsvorrat aus? Oder? Was kommt auf uns zu? Kommt die ganz grosse Welle auf uns zu, können wir die überhaupt noch bewältigen oder nicht, oder kommt plötzlich keine Welle oder eine ganze schlanke Welle. Also das sind schon noch wichtige Informationen, vor allem auch für Start-up-Unternehmen. Oder? Ihr könnt ja auch nicht einfach Leute auf Halden anstellen, wie man so schön sagt, sondern ihr wollt euch ein Wachstum auch in dem Sinne nachhaltig gestalten können. Richtig. Und da spielt Business Software schon eine extrem zentrale Rolle.
Du hast ja Du bist ja im Verkauf, respektive im... Was ist dein Job genau? Das ist ein Jobtitel, musst du jetzt korrigieren.
Genau, Verkäufer tönt ja immer so ein bisschen anrüchig. Man hat immer das Gefühl, der verkauft WC-Papier oder Autos oder so. Aber ich sage gerne, ich bin Verkäufer, das ist ja so. Es macht mir auch sehr viel Spass. Bei uns heisst das natürlich nachher der Account-Management. Account-Management wieso? Weil ich vor allem Bestandskunden betreue. Und wieso? Weil vor allem der Beratungsanteil dort dann auch sehr hoch ist. Oder ich berate ja Kunden, grundsätzlich so ein bisschen, bevor nachher unsere Berater dann aufschlagen und nachher in Details mit den Kunden abtauchen und dann Konzepte entwickeln oder Systeme definieren, Systeme einführen, Migrationen durchführen. Das heisst, so ein bisschen vorgelagert die Person, die mit dem Kunden die Geschäftsstrategie definiert, entwickelt tut und nachher nachgelagert, kommen dann Spezialisten, die es umsetzen tun.
Ja. Das heisst, du hast eigentlich mit, das sind ja zum Teil Riesenunternehmen, die du betreust, zum Teil KMU, so wie ich das jetzt verstanden habe.
Ja, richtig. Ja.
Du tust deine, quasi dein CRM, aber auch digital machen und bekommst gewisse wie sag ich, Notifications, so, hey, jetzt sollst du dich wieder mal melden. Oder was sind da? Hast du da zwei, drei Tipps und Tricks, wo du sagst, hey, das könnt ihr bei euch einstellen? Dass ich sage für mich.
Ja, genau. Also wir setzen selber natürlich auch ein CRM ein, weil wir sind mehr als ein Verkäufer unserer Organisation. Nein, wir sind ein Team von rund 20 Leuten, oder, mit unseren New Business Sales und nachher der Account Manager plus noch den weiteren Kollegen, die dort in diesen Prozessen involviert sind. Und richtig, wir setzen das CRM ein, ganz simpel, oder, wie man es kennt. Wir tun dort in unseren Verkaufsprozess oder unser Verkaufsprozess ist dort abgebildet. Wir tun vom ersten Kontakt, den wir mit einer Person haben, bis zu nachher langfristigen Kundenbeziehung, die wir alles dort drinnen abbilden. Und wir leben dort dann auch den Anspruch, dass wir ein Kundenerlebnis erzeugen für unsere Kunden. Das heisst, wir wollen auch möglichst viel über unsere Kunden wissen. Also sprich über die Person, über das Unternehmen, über den Lebenszyklus, was ist gut gelaufen in den Projekten, in der Zusammenarbeit, was ist weniger gut gelaufen. Und das gibt dann am Schluss so ein rundes Bild und das hilft auch mir, wenn ich wieder jemanden treffe, den ich vielleicht zwei Monate nicht mehr gesehen habe, kann ich schnell reinschauen und sehen, ah, da hat es ein Problem auf dem Projekt, das hat eine Reklamation gegeben, möglicherweise, oder das ist auch gut gelaufen, wir haben eine positive Rückmeldung bekommen und kann so natürlich ganz anders auf den Kunden zugehen. Und all diese Informationen, die helfen mir, meinen Job können besser zu machen und wenn ich jetzt ein Level höher schaue, quasi, haben wir natürlich auf Basis von all diesen Daten und Informationen auch in ein Frühwarnsystem, das uns aufzeigt, eben, was kommt auf uns zu an möglichem Order Entry oder Auftragseingang. Und auf der anderen Seite zeigt es uns aber auch, eben, wie zufrieden sind unsere Kunden, wo haben wir Herausforderungen, wo haben wir Baustellen und wie können wir die bestmöglichst antizipieren. Also so ein CRM-System ist natürlich für eine Verkaufsorganisation wirklich so das Radar, das voraus schaut, das Frühwarnsystem, das uns zeigt, was kommt auf uns zu. Und du hast es vorhin auch angeschnitten, mit gewissen Automatisierungen gibt es einem dann auch einen Alert und sagt, du, da solltest du wieder einmal nachhaken, da solltest du noch die Offerte wieder abfragen oder du solltest jetzt irgendwie dem zum Geburtstag gratulieren und, oder? Und das hilft mir, sage ich jetzt mal, mein Leben ein bisschen entspannter zu machen, beziehungsweise auch, sollte ich mal eine Woche nicht rum sein oder krank sein etc., kann ein Kollege einspringen und sieht, oh, der Dominik hat da noch vergessen, bei dieser Offerte nachzuhaken und kann dann das für mich machen. Also das ist auch noch der Vorteil, oder, weil das ganze rollenbasiert aufgebaut ist, dass man nachher dann auch Verantwortlichkeiten so weitergeben kann.
Lustig, der Alert, den du jetzt gerade ansprichst mit Offerten anfragen. Da hast du bei uns einfach ein.
Das ist auch du, was du
weil ich gehe immer wieder die Offerten durchschauen, die irgendwo auf Entwurf stehen, bei uns jetzt im Backsinnen. Dann gehe ich wieder nachfragen und dann heisst, ja, die schaffen wir seit 3 Monaten. Und ich so, ah, okay, dann müssen wir vielleicht eine Rechnung rausschicken oder mal etwas wissen, wo. Ja.
Aber das, was du jetzt beschreibst, das ist auch nicht falsch, oder? Und ich denke, gerade bei kleinen Unternehmen fängt es ja mit dem an. Und ich habe das auch, mag mich erinnern, als ich früher bei der Pilatus gearbeitet habe, im Kundendienst, haben wir ähnlich funktioniert. Das war noch die Zeit vor der grossen ERP-System, sage ich jetzt mal. Wir waren damals am SAP Führer, aber vor allem mit der Warenwirtschaft und Logistik. Und unser simples Auftragswesen, das wir dort hatten, in der Flugzeug-Maintenance im Kundendienst, war eigentlich ganz simpel. Wir hatten einen Ordner und dort haben wir je nach Geschäftsfall eine Ablage gehabt. Das ist durch das Unternehmen, also durch die Abteilung durch, gleich strukturiert gsi. Und dann konntest du den Ordner vorziehen. Hast gesehen, ah, da ist eine Offerte drin, aber noch keine Auftragsbestätigung. Also hast du gewusst, jetzt fehlt noch die Auftragsbestätigung. Oder du hast gesehen, die Auftragsbestätigung ist da und der Lieferschein ist da, aber noch keine Verrechnung. Und dann ist wirklich so ganz simpel können durch die Ordner durchgehen. Physisch die Information so holen. Und das Gute war auch da, weil wir uns auf ein gemeinsames System geeinigt haben, habe ich auch eine Stellvertretung machen von meinen Kollegen oder sie von mir. Und ich meine, das läuft ja heute auch in einer digitalisierten Welt immer noch ähnlich, mit dem einzigen Vorteil, dass man nachher so Helferlein hat, so digitale Agenten, wo die Suche gehen machen, wo wir am Morgen einfach schon sagen, oh, schau, da die 7 Offerten solltest du noch anfassen. Also ich muss nicht mehr quasi die Ordner vorziehen, reinblättern und die 7 Touchpoints finden.
Ja, voll.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, wie du gesagt hast, also einen Prozess festlegen und dann, dass alle checken, das ist jetzt der Prozess aktuell, wenn es noch nicht der effizienteste ist, aber zumindest alle wissen und alle halten sich dran.
Ja, ich glaube, dort ist gerade das Thema, wo du gesagt hast, mit der Kundenbetreuung oder eben mit dem Kundenerlebnis, das ihr probiert aufzubauen, das ist etwas auch, das geistert mir schon so lange durch den Kopf und das, ja, das sind alles so kleine Punkte, zum Beispiel auch mit diesen Offerten. Das ist bei uns irgendwie noch so schwierig, wo ich auch nie genau weiss, wo dass wir da stehen.
Ja.
Weil das ganze Kundenerlebnis bei uns ist so, also, wir machen es, wir arbeiten und dann das funktioniert und jeder weiss über sein Projekt Bescheid. Aber es wissen nie die anderen etwas über den Kunden von einem irgendwie so spezifisch oder so, sondern es ist ja alles so immer bilateral am Hin und Her gehen. Also wir haben wie so kein, weil es halt auch Zeit zum Teil manchmal gar nicht rum ist.
Ja,
also. Aber auch manchmal so, das ist ja gar nicht so, das ist ja nicht intuitiv ist ja das nicht, dass du in dem Moment, wo du das Telefon aufgehängt hast, zuerst eigentlich in unserem Kunden oder im Backsinn schreibst, mit Kunden telefoniert, war zufrieden und alles gut, er ist glücklich. Sondern dem machst du, also, oder wir sind so drauf, dass wir gerade probieren, den nächsten Schritt einzuleiten. Wir arbeiten wieder, dass der Kunde wieder von uns gehört. Eigentlich so, dass halt voll kundenorientiert zu denken. Wo ich manchmal auch denke, das ist halt vielleicht ein Prozess, wo vielleicht kommt der noch. Vielleicht ist das aber auch in Zukunft so, dass man das gar nicht mehr so in die Richtung muss haben.
Genau, gut, das finde ich, da muss man sich immer überlegen, wie wichtig ist die Information, dass ich jetzt mit jemandem telefoniert habe oder nicht. Oder? Es kann eben auch sein, dass ich in den Daten gesehen habe, also es hat das Telefon stattgefunden. Und die heutigen, weil heute alles einfach digital läuft, auch Telefonie läuft ja dann digital, sieht man ja möglicherweise dann schon im CRM. Also bei uns ist das so eingerichtet, wenn ich einen Telefonanruf mache aus Teams raus, dann gibt das gerade einen Eintrag ins CRM, dass ich dem angerufen habe.
Das ist automatisiert.
Ja. Genau, das ist im Hintergrund automatisiert. Also muss ich die Information nicht auch noch hinterlegen. Und dann habe ich vielleicht habe ich eine Checkliste, wo ich kann sagen, Gespräch war gut, weniger gut, nicht gut. Oder? Und viel mehr Information braucht es ja möglicherweise im Augenblick auch gar nicht. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man den Fokus legt auf das Kundenerlebnis. Weil dort, glaube ich, gerade wir als Dienstleister, dort können wir einen Unterschied machen. Weil, bös gesagt, am Schluss sind auch wir als Dienstleister, wir sind ja immer ersetzbar. Mhm. Unser Mitbewerb ist riesig. Auch euer Mitbewerb ist da. Und am Schluss kaufen die Leute, ich sage da immer gerne, people buy from people they like. Mhm. Und they like ist eigentlich das Entscheidende. Weil am Schluss, jeder von uns ist in einem gewissen Rahmen ersetzbar. Und wenn wir es schaffen, sage ich jetzt mal, dass wir mit unseren Kunden so einen Interlock überkommen, dass sie A, gerne mit uns arbeiten und B, noch Freude haben, mit uns zu arbeiten, weil sie uns als Menschen toll finden, dann sind wir eigentlich in einer Situation, in der man nicht so schnell eine Beziehung abbrechen tut. Und ich glaube, das gilt es ja zu erreichen, weil wir im Hintergrund Systeme haben, die uns befähigen, dass wir genau das machen können, dass wir Zeit gewinnen, wo wir für unser Kundenerlebnis einsetzen können. Das muss eigentlich das Ziel sein von dieser ganzen Übung.
Ja, und dort, ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich noch viel mehr machen müssen. Gerade wenn wir sagen, hey, Bestandskunden, neue Projekte verkaufen, dranbleiben, all diese Sachen. Und meistens ist es nicht, weil der Kunde keinen Bock mehr hat, sondern der Kunde muss ja genau eigentlich auch darauf verlöpfen, hey, das wäre dein nächster Anknüpfungspunkt. Und nicht mal zum Verkaufen, sondern er sagt, ah ja, cool, stimmt, das ist genau so, was wir machen. Aber wenn du kommst, dann passiert natürlich nichts. Ich habe wirklich nur so eine letzte so Abschlussfrage. Also ich habe eigentlich zwei Abschlussfragen, das ist immer die klassisch letzte Frage. Yes. Aber wir haben ja einen Punkt noch nicht so voll angesprochen, das ganze Thema universelles Datenplattform, wo alle Daten zusammen haben und integrativ zusammenarbeiten für die Zukunft. Ist das einer der grossen Trends, die du auch verkaufen musst? Oder was ist so in deinem Zukunftsausblick jetzt Thema Software, Startups, aber auch grosse Unternehmen?
Ja, ich sage immer, wenn man natürlich die Möglichkeit hat oder auf einer grünen Wiese kann starten oder könnte starten und eben die Wiese ist am Anfang grün und dann wird sie irgendwann auch bearbeitet und dann ist sie dann auch nicht mehr grün. Aber es ist definitiv so, wenn man eine gemeinsame Datenbasis kann schaffen, und das machen die ganz grossen und die ganz grossen Tech-Player heute auch, oder Microsoft zum Beispiel hat mit einer Adobe und einer SAP zusammen eine Common Data Plattform geschaffen, mit der Idee, oder, dass der Austausch von Informationen über die drei Welten hinweg viel einfacher kann sein. Was heisst das konkret? Das heisst zum Beispiel, dass wenn ich in meinem SAP-System einen Auftrag reinspitze, dann gebe ich das Auftragsdaten und die Auftragsdaten wiederum, die haben ein gewisses Grundformat und das Grundformat, das wird dann nachher in eine Datenplattform abgeschrieben und kann dann zum Beispiel von der Adobe-Welt aufgegriffen werden, weil die Adobe-Welt dann vielleicht wieder die Auftragsdaten braucht, um irgendeinen Prozessschritt auszulösen. Oder in der Microsoft-Welt ist vielleicht das CRM daheim und das CRM greift auf die Auftragsdaten zu. Und dort war die Idee gewesen, dass die drei Unternehmen gesagt haben, bis anhin hat man unterschiedliche Datenformate gehabt. Und Datenformat heisst am Schluss halt, ich habe ein Textfeld irgendwie Länge 50 versus ich habe ein Textfeld oder ein Booleanfeld irgendwie Länge 10. Das ist dann wirklich in der Tech-Ebene unten. Ja, und wenn man auf dieser Ebene unten einen Constraint hat, also sprich eine unterschiedliche Ausgangslage, dann können die Systeme einfach schon mal per Definition nicht miteinander reden. Weil der redet Franzose mit dem Deutschen und beide reden und keiner versteht sich. Und da hat man jetzt Vereinbarungen getroffen, dass man gesagt hat, hey, eine Auftragsnummer, die ist einfach so lang und die hat das Format und das wird in diesen drei Datenbanken so abgeschrieben und durch das wird das nachher austauschbar. Ja. Also grosse Zukunft, gemeinsame Datenplattform, ja.
Mega spannend. Ja, ich glaube, da gibt es noch vieles zu tun. Ich glaube, da müssen wir auch mal noch eine Folge
Kannst du es gerade sagen, da können wir, glaube ich, tipptopp noch bei zwei Podcasts nachher
genau. Ausmachen. Genau, kann uns der Dominik da gerade live Tipps geben und einen kleinen Ausblick geben. Ich habe es sehr spannend gefunden, viele Takeaways für mich. Die letzte Frage ist immer auf dem Podcast, was ist deine Regel oder deine Weisheit oder ein Tipp und Trick für eine nächste Generation, wo du, wenn du jetzt einfach eine könntest weitergeben, fürs Leben, für die Arbeitswelt oder irgendwas. Was wäre so deine Lebenseinstellung oder deine Weisheit?
Just do it.
Sehr gut, ja.
Ja, die habe ich auch schon.
Just das ist auch schon gebracht. Hey,
Just do it habe ich genau auch schon gebracht. Und zwar beim allerersten Podcast, wo ich dabei war. Ach, ich glaube, haben mich noch hochgenommen, weil ich kein Englisch rede. Sonst.
Ja, machen wir. Okay.
Voll.
Also kommt der Belems.
Ja, würde ich auch noch. Just do it. Einfach machen.
Sehr cool. Danke vielmals, sind dabei gewesen. Sehr spannend. Danke vielmals, Dominik, fürs Kommen.
Danke vielmals, Janik. Danke vielmals, Janosch. Ja, spannend gewesen, mit euch zu diskutieren.
Jawohl. Über LinkedIn entstehen so in den Kommentarspalten plötzlich so spontane Ideen. Genau. Ich denke, wir könnten dich sicher wieder mal hierher holen und die anderen Themen aufgreifen. Die ganze Folge jetzt mit den Wahlen natürlich.
Danke
und
vielmals.
Weiterhin im Arbeitsleben und natürlich auch im Privatleben, dass alle happy und glücklich sind. In dem Sinn, bleiben alle gesund, bleiben alle zufrieden für die Zukunft, geben Vollgas und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.